Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und heute spreche ich mit Dr. Patricia Hähnel. Sie ist Koordinatorin im GEKO in Berlin-Neukölln. Das GEKO ist eines der interessantesten berufsübergreifenden Zentren für Gesundheit in Deutschland. Könnte man sagen. Würden Sie das auch so sehen? Hallo nach Berlin, Frau Hähnel.
Ja, hallo Herr Gerloff, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ja, ich möchte Ihnen natürlich total zustimmen. Wir sind definitiv eins der interessantesten Modelle. Es gibt noch vergleichbare Projekte, beispielsweise in Hamburg. Und mit denen gemeinsam würde ich schon sagen, wir versuchen wirklich ganz neue Wege zu gehen in der Versorgung.
Was heißt eigentlich GEKO?
Ja, GEKO ist eigentlich die Abkürzung unseres Trägervereins. Der heißt Gesundheitskollektiv Berlin e.V., rekurriert ein wenig auf unsere Entstehungsgeschichte, weil wir schon vor vielen, vielen Jahren uns zusammengetan haben, um Gesundheitsversorgung neu zu denken und nicht nur bezüglich der Versorgung, sondern auch bezüglich der Art und Weise, wie Berufsgruppen zusammenarbeiten, nämlich kollektiv auf Augenhöhe, so gut es geht, demokratisch, gemeinschaftliche Entscheidungen treffen und so tatsächlich als kollektives Projekt begreifen. Daher Gesundheitskollektiv, Abkürzung GEKO.
Sie sind ja vielfach preisgekrönt. Im vergangenen Jahr haben Sie auch den Charity Award von Springer Medizin gewonnen. Zu dem Verlag gehört auch die Ärztezeitung. Bringen solche Preise eigentlich etwas über die Reputation hinaus oder vielleicht auch über das Preisgeld hinaus natürlich auch, aber hat das darüber hinaus noch einen Effekt?
Ich denke, diese beiden Punkte treffen schon ganz gut ins Schwarze. Also selbstverständlich ist für einen gemeinnützigen Verein, wie wir es sind, der mit der Versorgung kein Geld verdient, sondern lediglich die laufenden Kosten finanziert, eine hilfreiche Unterstützung, um sich zum Beispiel auch neuen Ideen widmen zu können und etwas machen zu können, etwas konzipieren zu können, was über das bisherige hinausgeht und aber auch zum Beispiel ehrenamtliche Mitarbeiterinnen oder Menschen mit interessanten Qualifikationen im Stadtteil über so eine zusätzliche finanzielle Ressource zu finanzieren. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist auf jeden Fall die Reputation. Also als zunächst einmal doch relativ kleines Projekt im Vergleich mit vielen anderen Akteuren auf dem deutschen Gesundheitsmarkt freuen wir uns natürlich, wenn wir ernst genommen werden und wenn wir für die Ideen, die wir haben, Anerkennung bekommen. Und natürlich ist das auch immer so, wenn man dann mit Menschen sich unterhält, die vielleicht der Idee erstmal skeptisch gegenüberstehen, sagen zu können, dass es durchaus etablierte Akteure gibt, die diese Idee sehr gut finden und das halt auch mit so einem öffentlichen Preis dann honorieren. Das hilft uns schon sehr.
Man hat Ihr Zentrum ja schon mal als Prototypen für ein Primärversorgungszentrum, wie es ursprünglich mal im Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes, GVSG, stand. Oder man könnte ja auch sagen, Sie sind ein MVZ mit eingebautem Gesundheitskiosk, mit ziemlich weit gespanntem Angebot. Möchten Sie uns vielleicht einfach mal ein bisschen beschreiben, was gehört da alles zum GEKO?
Sehr gerne. Vielleicht einmal vorweg geschickt zwei Bemerkungen. Die Ausgestaltung der im GVSG ja als primär ärztliche Versorgungszentren formulierten Primärversorgungszentren, damit sind wir gar nicht so glücklich. Wir haben uns gefreut, dass zumindest die Idee jetzt Einzug findet in die Gesetzgebung oder hätte Einzug finden können.
Ja, da kommen wir auch gleich noch zu, ja.
Letztlich betrachten wir uns aber nicht als wir betrachten uns eigentlich nicht als ärztliches Zentrum. Auch MVZ mit angegliedertem Gesundheitskiosk könnte sicherlich sozusagen ein Narrativ sein oder auch eine formale Struktur. Letztlich aber geht es uns darum, dass hier die Berufsgruppen, die gemeinschaftlich eine gute Primärversorgung anbieten, auch gemeinschaftlich arbeiten, sodass alle Berufsgruppen ihren Teil beitragen, entsprechend ihrer Qualifikation. Und die Patientinnen und Patienten und aber auch der Stadtteil gemeinschaftlich versorgt werden. Insofern würden wir es einfach ganz schlank als Primärversorgungszentrum bezeichnen. Und zu uns gehört zu einer Primärversorgung natürlich eine primärärztliche Versorgung, Bei uns in unserem Falle ist es die allgemeinmedizinische Praxis und die kinderärztliche Praxis sowie die Kinder- und Jugendpsychotherapie. Dazu gehört aber weiterhin, gerade wenn man das Konzept des das biopsychosoziale Konzept von Gesundheit betrachtet, immer eine soziale Versorgung auch dazu und eine psychologische Versorgung für Kinder und Erwachsene. Zusätzlich zu diesen Kerngebieten haben wir eine ganz wichtige Position der Pflege und Pflege in dem Fall tatsächlich nicht als wie in einem klassischen MVZ, beispielsweise durch medizinische Fachangestellte, eigentlich eher sozusagen so zuarbeiten den Ärztinnen und Ärzten, sehen wir die Pflege als eigenständige Profession, die eigenständige Kompetenzen und Qualifikationen mit in die Versorgung einbringt. Über diese direkt im Zentrum arbeitenden Berufsgruppen sehen wir unsere Aufgabe aber auch noch weiter, nämlich in Richtung von Gemeinwesenarbeit und aufsuchender Arbeit im Stadtteil, weil wir einen großen Wert legen auf das Modell der sozialen Determinanten von Gesundheit, die uns sagen, dass die Lebensbedingungen, in denen Menschen leben, einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf ihre Gesundheit und ihre Krankheit, sodass wir uns nicht nur als Versorgende von kranken oder beeinträchtigten Menschen sehen, sondern auch ganz viel Wert auf Prävention legen und da sehr viel Wert auch darauf zu schauen, wie können wir denn Lebensbedingungen auch betrachten, die gesundheitsförderlich oder gesundheitsschädlich sind. Das heißt, wir haben viele Menschen, die in der Gemeinwesenarbeit arbeiten, die mit verschiedenen Gruppen und Interessengruppen im Stadtteil arbeiten, die aber auch mit Kindern und Jugendlichen in deren Lebenswelt arbeiten, also auf dem Spielplatz und im Jugendzentrum und die dort vor Ort versuchen, Kontakt zu den Leuten aufzunehmen und unsere Leistungen auch dort anzubieten.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Damit sind wir vielleicht schon beim ersten Knackpunkt angekommen. Ein Jurist würde ja wahrscheinlich leuchtende Augen kriegen, denn wenn er ihrer Beschreibung lauscht, dann rauschen die verschiedenen Sozialgesetzbücher wahrscheinlich am inneren Auge vorbei, die sie alle abdecken. Was weiß ich, SGB 11 ist, glaube ich, Pflege und Sozialarbeit und ich habe die selber gar nicht alle im Kopf, aber das sind ja die ganz verschiedenen Bereiche des Sozialrechts, die da betroffen sind. Und damit gibt es ja auch ganz unterschiedliche Finanzierungsgrundlagen. SGB 5 natürlich, die Gesundheitsversorgung. Wie kommen Sie denn mit dem Zentrum insgesamt finanziell über die Runden?
Die Finanzierung unseres Zentrums spiegelt genau das Problem wider, was Sie gerade genannt haben, nämlich dass die Bücher des Sozialgesetzbuches ja auch sehr viel mit den Finanzströmen zu tun haben, wie welche Leistungen vergütet werden. Und insofern haben wir ein Mosaik von Finanzierungsquellen. Das sind genau zum einen die gesetzlichen und privaten Krankenkassen natürlich für die SGB-5-Leistung. Genauso wichtig aber für uns ist auch die Finanzierung durch die Kommune. In Berlin gibt es ebenso übrigens wie auch in Hamburg und in ein paar anderen Bundesländern ein Landesprogramm Integrierte Gesundheitszentren, die einen großen Teil der Nicht-SGB-5-Leistung finanzieren. Darüber hinaus haben wir verschiedene andere Quellen noch, die zum Teil stadtteilspezifische Förderoptionen umfassen. Wir finanzieren uns aber auch weiterhin über verschiedene Stiftungsgelder, beispielsweise die Robert-Bosch-Stiftung, die ja quasi unser Geburtshelfer war, muss man so sagen, die als erste uns vertraut haben und uns finanziell unterstützt haben. Wir bekommen aber auch Gelder beispielsweise von der Lotto-Stiftung. Das sind dann immer antragsgebundene Förderprogramme, die zeitlich befristet sind, was gut und hilfreich ist, was aber natürlich auch das Management eines solchen Zentrums enorm schwierig macht, weil wir im Prinzip ständig 5, 6, 8 Förderprogramme gleichzeitig am Laufen haben, um unsere verschiedenen Abteilungen zu finanzieren, was einen derzeit enormen bürokratischen Aufwand verursacht. Aber so setzt sich das Finanzierungsmodell zusammen.
Ja, also ich stelle mir das sehr fieselig vor. Sie müssen ja eigentlich richtig gut Bescheid wissen über die verschiedenen Möglichkeiten auf kommunaler Ebene, vielleicht auch mal auf europäischer Ebene, auf Landesebene. In Berlin ist das ja eng beieinander wahrscheinlich, diese beiden Ebenen, Landesebene und kommunale Ebene, Stadtteilebene. Wie kriegt man das denn eigentlich gebacken? Sie sind ja selbst eigentlich Kinderärztin, glaube ich, nicht? Oder jedenfalls approbierte Ärztin. Haben Sie noch so eine Zusatzausbildung als Förderbevollmächtigte gemacht oder wie schaffen Sie das?
Ja, also ich bin nicht Kinderärztin, aber ich bin tatsächlich approbiert. Aber nee, ich habe keine Fortbildung darin. Ich speise es aus langjähriger Berufs- und Lebenserfahrung. Also ich bin seit jetzt 25 Jahren in ganz verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens tätig gewesen und habe ganz, ganz viele verschiedene Modelle kennengelernt. Und wenn man lange genug denn in so einem Unternehmen wie dem GEKO arbeitet, dann rutscht man automatisch in verschiedene Felder hinein und da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und sich da durcharbeiten und versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Und mit jedem Projekt werden wir alle gemeinsam ein wenig schlauer. Wir haben natürlich auch viele, viele Kontakte mittlerweile aufgebaut zu den verschiedenen Institutionen. Wir haben super Kontakte in die Kommunal- und Landesverwaltung, werden da auch vielfach unterstützt. Wir profitieren sehr davon, dass wir Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband sind, wo man sehr viele Unterstützung auch juristischer Art und Weise bekommt. Aber ja, man muss quasi in diesem so total komplexen Dschungel durchnavigieren und man muss Fehler machen und die wieder korrigieren und dann versuchen sie Stück für Stück da ein Habitat zu erstellen, das funktioniert.
Wie lange gibt es das GEKO eigentlich schon?
Das GEKO gibt es seit 2014, 15 haben wir uns als sozusagen inoffizielle private Gruppe zusammengetan. 2016 haben wir offiziell den Verein gegründet. Und in 2021 erst sind wir hier in unser Gebäude eingezogen, sind aber in den Jahren zuvor schon im Stadtteil an verschiedenen Einzelorten tätig gewesen.
Das ist ja sozusagen ein sozialer Brennpunkt, nicht? Also Berlin-Neukölln. Die sozialen Aufgaben, die Sie da erfüllen, die kann man ja gar nicht unterschätzen. Gerade auch, wenn ich daran denke, ich habe das gelesen, diese ganzen Sportangebote, wo man dann aber auch mit den Kindern oder Jugendlichen in Kontakt kommt und dann vielleicht auch über Ernährung redet und dann vielleicht da Dinge in Bewegung setzt, dass eben da die Ernährung über das übliche Junkfood rausgeht, wenn man da vielleicht ich bin da vielleicht auch ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber ich stelle mir das eigentlich ziemlich wichtig vor in diesem Sprengel. Und wird das denn auch angemessen auch finanziert von der Kommune? Denn die profitieren ja letztlich auch davon, dass die Leute nicht irgendwohin absacken.
Also es wird, Gott, was ist angemessen? Es wird finanziert. Okay. Und die Angebote, die wir machen wollen oder die wir machen, sind durchfinanziert. Wir könnten natürlich noch viel mehr anbieten, wenn es mehr Geld gäbe, aber das ist ja wahrscheinlich immer so. Ich glaube, was total wichtig ist, an der Stelle zu betrachten, ist, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, sich von den klassischen Beratungsangeboten deutlich unterscheidet. Also ich meine, die können ja alle diese Sachen, also die können ja eine Ernährungsberatung aufsuchen als Patientin, Patient, als Mensch, als Bürgerin. Sie können auch eine Sozialberatung aufsuchen. Sie können all diese ganzen Leistungen natürlich aktiv aufsuchen. Die Menschen, denen wir uns verantwortlich fühlen, für die ist das oft nicht so leicht. Und auch da ist oft auch nicht das Problembewusstsein insofern da, als dass viele, viele andere Probleme natürlich auch sowas wie gesunde Ernährung zum Teil verhindern. Oft haben die Leute einfach ganz andere Probleme, als sich über ihr Essen Gedanken zu machen. Und dann wird halt gegessen, was halt so da ist. Und unser Ansatz ist ja deswegen zum Beispiel über so Angebote wie Sport erstmal überhaupt Kontakt aufzubauen und Vertrauen zu bilden und Beziehung aufzubauen und dann ganz vorsichtig und langsam, nicht gleich beim ersten, zweiten, dritten Treffen zu sagen, und übrigens darfst du die Cola nicht mehr trinken, sondern jetzt hier ist Wasser und Kaffee, sondern auch als Vorbild zu agieren. Also die Menschen, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, das sind halt auch einfach coole Leute, die Sport machen und die auch Rollenmodelle darstellen. Und wenn die dann zum Picknick Äpfel und Wasser mitbringen, dann gucken die Jugendlichen das sich schon an und sagen, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt irgendwie. Und dann kann man so Stück für Stück auch mal sagen, Mensch, wollen wir nicht den Energydrink weglassen und stattdessen irgendwie was anderes trinken. Aber man darf da halt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger hingehen und sagen, du darfst jetzt das nicht mehr machen und du musst jetzt unbedingt das machen, sondern das muss halt langsam gehen. Und dafür braucht man Zeit. Aber dann ist es erfolgreich.
Okay, also sind nicht nur Vorurteile, die ich da habe, wenn es da um die Ernährung geht. Dann kommen wir jetzt, wir sind ja Ärztezeitung, also Ärztetag ist ja der Podcast der Ärztezeitung. Nun arbeiten natürlich auch, und das ist ja auch einer der Kerne wahrscheinlich Ihrer Einrichtung, 5 Ärztinnen und Ärzte bei Ihnen mit.
Ja.
Das
sind schon mehr mittlerweile.
Inzwischen mehr?
Genau, also wir haben 2 Fachärztinnen für Allgemeinmedizin. Wir haben, 5 Fachärztinnen für Kinderheilkunde und derzeit 3 Weiterbildungsärztinnen bei uns.
Ach, so groß inzwischen.
Die arbeiten nicht voll alle, die teilen sich die Stellen, aber die sind die
Köpfe. Okay. Sind die angestellt oder sind die Teil des Kollektivs oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Praxen funktionieren formal gesehen wie ganz herkömmliche kassenärztliche Praxen. Die Allgemeinmedizin ist eine Gemeinschaftspraxis der 2 Allgemeinmedizinerinnen. Die kinderärztliche Praxis ist eine Einzelpraxis eines Kinderarztes mit angestellten Fachärztinnen und Fachärzten. Das ist aber eigentlich so, also so funktioniert es auch organisatorisch, finanziell, juristisch. Das ist alles ganz quasi traditionell. Aber die Art und Weise, wie die Ärztinnen und Ärzte mit den anderen Berufsgruppen im Zentrum. Also man muss ja sagen, so von der Struktur her gibt es diese Praxen und dann gibt es den gemeinnützigen Verein. Das sind 2 unterschiedliche Organisationen, 2 unterschiedliche Rechtsformen, die aber eng miteinander kooperieren und wir betrachten uns eigentlich quasi auf der Arbeitsebene als ein Team. So, wir arbeiten so zusammen, als wären wir quasi alle, hier in einem Krankenhaus ist es ja auch so, da sind ja auch alle an der gleichen Stelle quasi angestellt. Und so ist quasi unser Denkmodell eigentlich. Wir sind alle Teil des Stadtteilgesundheitszentrums und genau, aber die Praxen sind quasi normale Kassenarztpraxen auf dem im formalen Sinne.
Und wie werden die Ärzte dann bezahlt? Aus den Honoraren sicherlich? Und, ja. Und die verdienen dann so viel wie normale Ärzte in anderen Praxen? Oder gibt es da dann auch eine Verteilung des Geldes in die Bereiche des Zentrums, die vielleicht weniger kostendeckend sind? Oder sind auch die Praxen vielleicht gar nicht kostendeckend?
Die Praxen, also es gibt keine Verteilung aus den ärztlichen Praxen in den gemeinnützigen Vereinen, nein. Außer, dass die ihre Miete bezahlen. Also der Verein ist der Hauptmieter der gesamten Fläche und die Praxen mieten quasi ihre Flächen vom Verein. Beide Praxen sind ja sehr jung. Da weiß man ja, dass in den ersten Jahren einer Praxisgründung, beide Praxen sind neu gegründet worden und in den ersten Jahren, da ist nicht viel Geld über. Das heißt, da kann kein Geld schließen. Die kinderärztliche Praxis arbeitet mittlerweile kostendeckend und wir bezahlen die Kredite ab, die da drauf liegen. Die allgemeinmedizinische Praxis ist jetzt gerade so an der Grenze hin zur Kostendeckung. Die ist jetzt 2,5 Jahre alt, da kann man schon mal langsam in die schwarzen Zahlen kommen. Beide Praxen arbeiten nicht gewinnorientiert, versuchen das Geld so gut es geht unter den Mitarbeiterinnen zu verteilen und in die Praxisstruktur zu investieren. Die Verdienste sind schlechter als auf dem allgemeinen Markt, muss man ganz klar sagen. Wir sind gestartet mit einem wirklich mit einem idealistischen Gehalt und das steigert sich jetzt Stück für Stück und die ersten Ärztinnen und Ärzte, die mitgearbeitet haben, die haben das tatsächlich als Herzensprojekt gesehen, als auch politische Aufgabe, auch als sozusagen Investition in die Zukunft, in der Hoffnung, dass das Modell Schule machen kann. So Stück für Stück müssen wir natürlich auch sehen, dass wir konkurrieren mit auch anderen Arbeitgebern und auch da gehaltsmäßig uns ein bisschen anpassen müssen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie das vergleichen mit den üblichen Gehältern, die in Krankenhäusern oder MZs bezahlt werden, ist das immer noch weniger. Aber wir kompensieren das und ich glaube, das tun wir ganz gut mit wirklich guten Arbeitsbedingungen und mit viel Sinnhaftigkeit, mit viel Freude, mit einem guten Beieinander, mit einem guten Austausch, sodass viele der Ärztinnen sagen, okay, ich beiß die Zähne zusammen, ich mache vielleicht auch nochmal einen extra Dienst am Wochenende, um vielleicht auf das Geld zu kommen, was ich gerne hätte. Die Ärzte und Ärzte können das ja auch, da gibt es ja etliche Möglichkeiten, das quasi dazu zu verdienen. Aber sie sagen auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, nochmal woanders zu arbeiten, nicht in diesem interprofessionellen Team zu sein, nicht eine Sozialarbeiterin direkt nebendran zu haben, die ich fragen kann, wenn bei mir in der Praxis irgendwas hochkocht, was ich selber gar nicht bearbeiten kann, zu wissen, dass es eine Fallbesprechung gibt, zu wissen, dass andere im Hintergrund sind, die viele Dinge einfach viel besser können als ich als Ärztin, die ich viele Dinge ja nie gelernt habe.
Was machen Sie da für in den Fallbesprechungen? Also da sind dann alle tatsächlich beisammen, die Sozialarbeiter, die MFA, die Pfleger und alle, also alle jedenfalls, die mit einer Person, um die es dann vielleicht geht, zusammenarbeiten. Ist das so?
Na, wir haben verschiedene Modelle des interprofessionellen Austausches. Wir haben ein Modell, das nennen wir Koordinationscafé. Das ist einmal in der Woche eine halbe Stunde, kommen tatsächlich alle, die im Zentrum arbeiten, zusammen in einem großen Raum und man sucht sich dann quasi diejenigen, die man gerade mal was fragen will. Das ist so eine Art institutionalisiertes Tür- und Angelgespräch. Dann haben wir zwei Varianten der Fallbesprechung, eine kleine Fallbesprechung, an der die versorgenden Personen aus der Praxen, Sozial- und psychologische Beratung mit dabei sind. Sie haben eine große Fallbesprechung. Da sind dann auch die Menschen aus dem Café. Wir haben ja ein Café bei uns im Eingangsbereich, was so Hauptkontaktpunkt ist für alle Leute, die bei uns betreut werden. Die kriegen natürlich auch viel mit von Menschen, die dann zum Beispiel vor oder nach einem Arztbesuch mal da im Café noch sind und dann auch noch mal so ein bisschen ihre Geschichte vielleicht aus einer anderen Perspektive erzählen. Und auch die Leute aus der Gemeindearbeit, die sind dann in den großen Fallbesprechungen, die finden aber nicht sehr häufig statt, das ist natürlich personalaufwendig. Aber das ist speziell für die Menschen oder für die Familien, die wirklich ganz an ganz vielen Orten bei uns andocken und wo man dann sich auch sicher sein muss, dass wir alle sozusagen in die gleiche Richtung gehen, dass man voneinander weiß, dass das abgestimmt ist, was da passiert.
Wenn man sich jetzt das Modell der Primärversorgungszentren, wir hatten es ja eben schon kurz davon, wenn man sich dieses Modell anschaut, wie es im Gesetzentwurf des GVSG vorgesehen war, im Moment steht es ja gar nicht mehr drin, würde das diese Art, wie Sie da zusammenarbeiten, fördern, also finanziell fördern, vielleicht auch ein bisschen ideologisch, dass man merkt, oh, da, wir sind da jetzt in einem Trend, dass die Politik das erkennt, dass so eine Arbeit wichtig ist?
Na, also was im GVSG ja vorgesehen war, war, dass ärztliche Praxen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen für nicht ärztliche Mitarbeiter, die koordinative Aufgaben übernehmen können, also eher sowas in Richtung, also so habe ich das jetzt so versucht herauszulesen, da was in Richtung vielleicht Fallsteuerung oder Case Management über Vernetzung mit anderen Leistungserbringern in der Region. Das ist sicherlich schon mal total wichtig, ganz, ganz, ganz unbenommen, weil das ja auch natürlich eine große Aufgabe auch der Haus- und kinderärztlichen Versorgung ist. Uns fehlte tatsächlich Gebiete der Nicht-SGB-V-Leistungen da drin, weil ich glaube, dass Gesundheit und Krankheit nur im SGB-V zu sehen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das stimmt einfach nicht. Soziale Bedingungen, Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen tragen genauso zu Gesundung und Erkrankung bei wie, weiß ich nicht, biologische Faktoren. So. Und eine wirklich nachhaltige Versorgung von, weiß ich nicht, Menschen mit, ich habe immer das klassische Beispiel, was da heißt. Also wir haben jetzt den Räuberkiez bei uns um die Ecke. Das ist so ein 70er-Jahre-Neubaugebiet, wo derzeit tatsächlich große Probleme beispielsweise mit Schimmelbelastung in den Wohnungen oder mit Asbestbelastung mit den Wohnungen oder zu enge Wohnungen sind. So, und wenn jetzt jemand kommt, der Asthma-Problematik hat, dann können wir natürlich immer das Asthma auch versorgen. Das ist ja gar kein Thema. Aber eigentlich müsste man sagen, was ist denn bei dir in der Wohnung los? Also ist das zum Beispiel getriggert durch Schimmelbelastung? Und da kann ja die Allgemeinärztin jetzt nicht hingehen und sagen, ich helfe dir bei der Sanierung deiner Wohnung oder ich mache den Kontakt zur Wohnungsgesellschaft, um da irgendwie zu versuchen, dieses Problems Herr zu werden. Dann braucht es halt andere Leute, die damit gut auskennen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, warum soll ich Leute behandeln, um sie dann in das Leben zurückzuschicken, das sie krank gemacht hat? Und das finde ich, das gehört dazu. Das ist jetzt auch gar nicht großartig ideologisch, sondern das ist eigentlich sozusagen die etablierte Public Health Stand des Wissens, zu sagen, die Lebensbedingungen müssen genauso betrachtet werden, wie das individuelle Krankheit und Gesundheit erleben. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, würden wir sehr stark dafür plädieren, dass biopsychosozial tatsächlich auch in den Zentren zusammengedacht werden kann.
Ah ja, okay. Und das fehlte in dem Entwurf des GVSG auf jeden Fall ganz.
Genau. Man könnte das jetzt noch mit den Gesundheitskiosken zusammenbringen, das hatten Sie ja am Anfang auch gesagt. Also im Prinzip, finde ich, sind im GVSG schon wirklich viele viele wirklich gute Dinge angelegt gewesen. Die Kioske, die primärärztlichen Versorgungszentren, die Gesundheitsregionen, all dieses sind wirklich richtig gute Ansätze. Ich glaube, es fehlt nur noch ein weiterer Schritt, diese Dinge, also wirklich im Sinne auch einer Transformation des Systems, zu sagen, wir müssen uns von diesen Säulen verabschieden, versuchen noch mehr Säulen aufzubauen, die dann alle miteinander irgendwie interagieren müssen, sondern wir müssen das gemeinsam denken und das muss sich formal und in der Trägerstruktur, in der Finanzierungsstruktur einfach irgendwann abbilden.
Mhm. Sie sind ja nun auch als Projekt des Innovationsfonds anerkannt. Das wird, glaube ich, im August losgehen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das wird Ihnen ja finanziell sicher ein Stückchen weiterhelfen. Aber eigentlich sollen ja diese Innovationsfondsprojekte ein Versorgungsmodell überprüfen, ob das für die Regelversorgung geeignet ist. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, kann man sowas, wie Sie da das machen, mit diesen vielen Facetten tatsächlich so eins zu eins in die Regelversorgung überführen? Oder ist das dann eher so ein Modell, wie Sie gesagt haben, dass man mal ausprobiert, mal sieht, wie kann man diese verschiedenen Säulen einfach unter ein Dach bringen? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube natürlich, dass man das in die Regelversorgung übertragen kann, wobei man sich dann jetzt darüber unterhalten muss, was eigentlich quasi Regelversorgung bedeutet. Also wenn Regelversorgung bedeutet, ein Modell wie unseres in den bestehenden Gesetzesgrundlagen unterzubringen, dann sehe ich das kritisch. Das wird immer so ein Stückwerk bleiben, wie wir es jetzt machen. Und das machen so ein paar Idealisten wie wir bestimmt. Aber wenn wir das skalieren wollen, und das ist ja unsere Idee, dann muss das quasi anschlussfähig sein an ganz normale Menschen und ganz normale Menschen, die ganz normal arbeiten wollen und ihren Job gut machen wollen. Insofern bedarf es da tatsächlich auch noch tiefergehender Veränderungen, die über einen IV-Vertrag oder so hinauslaufen oder über eine zusätzliche IBM-Ziffer oder irgendwie über sowas, sondern da bedarf es tatsächlich struktureller Veränderungen. Und wenn ich da aber weiter denke, es gibt ja viele, viele Länder, in denen das längst schon üblich ist, so zu arbeiten. Also wir haben uns, als wir uns gegründet haben, haben wir uns auch natürlich international umgeschaut, haben uns die Community Health Centers in zum Beispiel Kanada angeschaut, haben uns das Versorgungssystem in skandinavischen Ländern angeschaut, wo sowas viel selbstverständlicher so gehandhabt wird, wie wir das hier machen, wo wir gemerkt haben, es geht ja. Es ist nicht sozusagen unmöglich, weil es ist machbar, es ist ein politischer Wille, der dahinter steht. Es ist ein Gesundheitssystem, was dahinter steht. Es ist die Bereitschaft der verschiedenen Berufsgruppen, auf diese Art und Weise miteinander zu arbeiten, die dahinter steht. Und Daten aus den Ländern, in denen Primärversorgungsmodelle schon etablierter sind als bei uns, die zeigen ja auch, dass sich die Qualität der Versorgung verbessert hat. Das heißt, es ist im Prinzip möglich, man muss es nur wollen.
Dann kommen wir langsam zum Schluss, Frau Dr. Hähnel. Wir haben ja nun sehr viel über Geld gesprochen. Und eigentlich ist ja unschön, immer wieder auf den schnöden Mammon zurückzukommen, gerade bei so einem Projekt wie Ihrem, das, wie Sie ja eben gerade nochmal wiederholt haben, sehr stark auf dem Idealismus beruht. Wenn ich jetzt vielleicht zum Schluss einfach nach der Seele Ihrer Einrichtung fragen darf, ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Was ist das, was für Sie, was das GEKO besonders macht? Wo liegt diese Seele?
Ich glaube, diese Seele liegt in einer Haltung, in einer Haltung von Respekt und Wertschätzung aller Berufsgruppen miteinander, der Wertschätzung der Qualifikation der unterschiedlichen Berufsgruppen und der Realisierung, dass ich, je nachdem, wie ich arbeite, zum Teil eine unterschiedliche Perspektive habe auf die Art und Weise, wie was in einer Versorgung wichtig und dringend ist. Also eine ärztliche Perspektive unterscheidet sich ganz deutlich von einer sozialarbeiterischen Perspektive und von einer psychologischen Perspektive. Und diesen Unterschied nicht als Hemmnis zu betrachten, wo sich dann irgendwann einer durchsetzen muss und sagen muss, aber so geht's jetzt hier, sondern das als Bereicherung zu empfinden, würde ich sagen, ist ein ganz großer Unterschied. Und der ist jetzt in unserer heutigen Zeit mit sehr viel Bereitschaft verbunden, aus der eigenen Blase auszusteigen, die eigenen Überzeugungen immer wieder in Frage zu stellen, auch mal sich mit Ideen zu konfrontieren, die einem vielleicht zunächst einmal nicht so gut oder nicht so zielführend erscheinen und sich immer wieder zu fragen, ist das, was ich schon immer richtig fand, vielleicht jetzt gar nicht mehr so unbedingt richtig, weil es auch noch andere Meinungen gibt und die möchte ich genauso ernst nehmen wie meine eigene Meinung und sich darauf einzulassen, auch hart zu verhandeln miteinander, auch nicht immer Happy Island und Friede, Freude, Eierkuchen hier bei uns, sondern es gibt auch wirklich Diskussionen, die zum Teil auch, also gerade jetzt als Ärztin würde ich schon mal sagen, also ich bin es natürlich auch von meiner Sozialisation her gewohnt im Gesundheitswesen, dass ich dann doch immer so ein bisschen den Hut auf habe und sich davon zu verabschieden und zu sagen, Mensch, hör doch mal zu, hab nicht gleich immer recht und wisse nicht gleich immer, wo es lang gehen soll, sondern hör dir mal die anderen Leute an. Das auszuhalten ist nicht immer einfach, muss man sagen. Und es kostet Energie und Zeit und am Ende des Tages aber bringt es eine Art und Weise des Miteinanders und das merken unsere Patienten genauso wie wir, die eigentlich viel schöner ist.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Dr. Hennel, vielen Dank für das offene Gespräch über ein bisschen Politik, über ein bisschen Gesundheitsversorgung, über viel soziale Arbeit mit Menschen aus Ihrem Kiez im Gesundheitsalltag, über die Mühen von Modellprojekten in Deutschland. Viele, viele Aspekte haben wir gestreift. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie das GEKO am Leben erhalten und vielleicht sogar etwas darüber hinaus, also dass es weiter prosperiert und sich die Idee verbreitet. Alles Gute für Sie.
Herzlichen Dank.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.